aus Matthäus 6, die Verse 24 bis 27. Matthäus 6, die Verse 24 bis 27. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer von euch kann denn mit seinen Sorgen sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Soweit aus Gottes Wort.
Auch ich begrüße Sie dich herzlich zu diesem Gottesdienst. Es freut mich, dass du da bist und das Verlangen hast, auf Gott zu hören. Wir haben in einem Lied heute gesungen, Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Ich denke, es war wie die anderen Lieder ein Lied, das wir mit vollem Herzen auch mitsingen konnten. Besonders Familie Schowalter, jetzt ist Anja gerade rausgegangen, besonders Familie Schowalter, die ja noch keine Wohnung in der Nähe haben. Ah nein, da, Entschuldigung. Sie hat nur den Platz gewechselt. Ja, nehmen wir mit ins Gebet. Sie haben ja noch keine Wohnung in der Nähe. Es ist eine neue Situation, eine neue Arbeitsstelle von Timo. Alles ist im Aufruhr, ist im Wechsel, und da können Sie unsere Gebete sehr gut gebrauchen und haben dieses Lied sicher mit vollem Herzen mitgesungen. Viel Kraft für euch. Wir haben wieder ein spannendes Thema heute, und zwar ist der Titel unserer Predigt von den Vögeln lernen. Und wir nehmen den Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 22 bis 26. Von den Vögeln lernen. Ich lese alle Texte aus der Elberfelder Übersetzung. Es heißt da, er sprach aber zu seinen Jüngern, gemeint ist Jesus, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, die nicht säen, noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheune haben, und Gott ernährt sie. Wie viel seid ihr mehr als die Vögel? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Soweit der Text aus Lukas 12, Vers 22 bis 26. Jesus mahnt die Jünger, dass sie nicht darum bemüht und besorgt sein sollen, was für das Leben, das Essen, und für den Leib, die Kleidung, notwendig ist. Sie sollen ihr Augenmerk, ihre Aufmerksamkeit nicht darauf richten. In seiner Rede vorweg, also ein paar Zeilen voran, warnt Jesus die Zuhörer vor der Habsucht. Denn das Leben besteht nicht aus dem Besitz von Gütern. Danach erzählt Jesus ein Gleichnis von einem reichen Mann, welcher eine sehr große Ernte einfahren konnte, dass seine Speicher zu klein waren. Der Mann beschließt, die Scheunen abzureißen und größere zu bauen. Danach bringt er die Ernte in die neuen Scheunen ein. Er denkt bei sich nun, dass er das Leben genießen kann. Jedoch, wie Jesus erzählt in dem Gleichnis, stirbt er in der folgenden Nacht und Jesus weist darauf hin, dass er nichts mitnehmen kann und in Gottes Augen nicht reich ist, sondern arm. Jesus mahnt die Jünger, wenn Jesus hier im Text die Nahrung und Kleidung anspricht, so wird im Zusammenhang der Rede Jesu und auch aus dem Paralleltext aus Matthäus 6, Vers 19 bis 34 klar, dass er damit die Habsucht meint. Es ist das Streben nach Besitz, das Jesus hier ablehnt. In Lukas 12, Vers 15 lesen wir es so. Jesus, er sprach aber zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Und in Matthäus 6, Vers 19a und 24b sagt es Jesus so. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Habsucht, das Streben nach Besitz, gleicht wie dieses Bild dem Spitz des Eisberges, der aus dem Wasser schaut. Wenn wir über Habsucht, über den Charakter von Habsucht nachdenken, gleicht es diesem einen Siebtel, welcher aus dem Wasser schaut. Unter der Wasseroberfläche sind die anderen sechs Siebtel des Problems, Habsucht zu finden. Habsucht ist der Ausdruck von Angst und Gier. Es ist ein sich festklammern, festhalten, ein nicht loslassen können, aus Angst davor, dass seine Wünsche, deine, meine Wünsche, dass unsere Bedürfnisse, unsere Lüste nicht befriedigt werden, dass Gott nicht gut für uns schaut. Habsucht ist schlussendlich nur der Auswuchs, das Resultat von diesem Festklammern und nicht loslassen können. Der Ausdruck Geld regiert die Welt oder Geld ist Macht bringt dasselbe sehr deutlich zum Ausdruck. Mit Geld kann der Mensch sich leicht jeden Luxus leisten. Er kann sich seine Bedürfnisse, seine Wünsche und Lüste verwirklichen. Habe ich das Geld nicht in Fülle, kann ich etlichen Lüsten schon deshalb gar nicht nachgehen, ihnen gar nicht nachgeben. Wenig Geld besitzen heißt auch wenig Macht haben. Und dies aktiviert in uns die Erziehung zur Geduld, zum Ausharren, zum Verzicht, zur Weglenkung und oder Hinlenkung von Lust zu etwas Größerem. Weil, wie eben dargestellt, das Streben nach Besitz nur ein Ausdruck oder Auswuchs ist von etlichen anderen Wünschen, Begierden und Lüsten und Ängsten, möchte ich dies in meinen Ausführungen nun mit einbeziehen. Also ich möchte es weiten auf diese 6/7, die eben vom Auge her nicht sichtbar sind, vom Eisberg. Wenn Jesus hier über das Streben nach Besitz und Nahrung und Kleidung anspricht, so können wir damit demnach alles Weltliche mit einbeziehen. Alle äußeren Dinge können wir der Kleidung zuordnen und die innerseelischen weltlichen Bedürfnisse dem Essen, der Nahrung. So denken wir also an bei den äußeren Dingen Besitz, Geld, Wohnung, Kleidung und bei der innerseelischen weltlichen Dingen können wir an Gemeinschaft, Nahrung, Schlaf, Erholung, Erquickung, Freude, Abwechslung, Abenteuer und anderes denken. Wenn wir die Habsucht, welche Jesus in unserem Text vor allem anspricht, in dieser Weise weiten und öffnen, so entspricht dies, wie eben aufgezeigt vorhin, durchaus dem Charakter der Habsucht und ganz und gar anderen biblischen Aussagen, wenn es anderswo heißt, seid um nichts besorgt, Philipper 4,4, oder indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. 1. Petrus 5, Vers 7. Jesus fordert uns auf, dass unser Augenmerk, unsere Konzentration, unser Fokus nicht darauf gerichtet ist. Gott gibt uns den Auftrag, dass wir uns am Vogel ein Vorbild nehmen sollen. Es heißt in unserem Text, betrachtet die Raben, die nichts sehen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheune haben, und Gott ernährt sie. In Matthäus Evangelium, in dem Paralleltext, heißt es folgendermaßen, Matthäus 6, Vers 26, seht hin auf die Vögel, hier ist also nicht nur der Rabe erwähnt, sondern die Vögel allgemein. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht sehen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht vorzüglicher als sie? Es stellt sich hier vielleicht die Frage, oder sicher die Frage, ist dies wissenschaftlich korrekt, was Jesus hier behauptet? Sorgen die Vögel nicht für ihre Ernährung? Legen sie keine Vorräte an? Wir wollen dieser Frage ein wenig nachgehen. Nun, wie es man so sagen könnte, vielleicht gerade die Faust auf das Auge der Eichel her. Der Eichelhäher ist Nüsse, Edelkastanie, Eicheln, Beeren, Insekten. Eigentlich, wenn es sein muss, ist er ein Allesfresser. Der Eichelhäher legt sich Vorräte an für den Winter. Dies ist auch so bei diesen Vögeln, beim Tannenhäher, bei der Tannenmeise, der Sumpfmeise und der Haubenmeise. Viele andere Vögel, wie zum Beispiel der Haussperling oder Feldsperling, den wir sehr gut kennen, ist das nicht so. Sie legen keinen Vorrat an. Der Haussperling erfrisst vor allem verschiedene Getreidesorten. Reis, bei uns Weizen, Gerste, Hafer. Aber auch er, wenn es sein muss, ist ein Allesfresser, wenn er nichts anderes findet. Das Rotkehlchen, auch es frisst Insekten, Spinnen, Larven, Regenwürmer, Beeren und weiche Samen und er legt sich keine Vorräte an für den Winter. Ebenso die Kohlmeise. Sie isst Insekten, Spinnen, Larven, Samen und Nüsse und legt sich keinen Wintervorrat an. Der Grünfink macht es ebenso. Sie sehen, er isst vor allem Samen, Knospen, also stärkere Kost, oder Beeren und Raupen. Jesus erwähnt ja den Raben in unserem Text aus dem Lukas-Evangelium. Die Elster ist eine Rabenart. Die Elster isst Insekten, Larven, Würmer, Spinnen, Schnecken, Feldmäuse, also sogar kleine Tiere, kleine wie Echsen zum Beispiel. Auch sie legt sich keinen Wintervorrat an. Wenn es sein muss, ist auch die Elster ein Allesfresser. Nun, der Rabe, der in unserem Text erwähnt ist. Ich habe bei den Bildern immer, ob es ein Männchen oder Weibchen ist, und wenn beide Namen stehen, dann kann man sie äußerlich eigentlich nicht unterscheiden. Der Rabe isst Insekten, Larven, Würmer, Spinnen, Schnecken, Feldmäuse und Echsen. Auch er, wenn es sein muss, ist ein Allesfresser. Der Rabe legt sich keinen Wintervorrat an. Ist nun die Aussage von Jesus, wenn er den Raben erwähnt, in unserem Text und im Matthäus-Evangelium alle Vögel erwähnt, wissenschaftlich korrekt oder nicht? Schauen wir weiter, schauen wir es genauer an. Hier ist das Klima ein Jahresüberblick über das Klima um die Gegend von Jerusalem. Und wie sie an den grauen Säulen feststellen können, haben wir in Israel nie Temperaturen unter 0 Grad. An ganz vielen Orten keine Temperaturen unter 0 Grad. Klar, auf dem Hermon schon. Aber an vielen anderen Orten haben wir wärmere Temperaturen auch im Winter vorzuweisen. Was heißt das? Dies bedeutet, dass die Vögel in Israel immer Nahrung finden, Sommer und Winter. Ein Reporter, Thomas Krummenacker, fand die Vogelwelt in Israel so interessant, dass er darüber ein Buch geschrieben hat. Vögel in Israel heißt es. Und er berichtet in seinem Buch, dass Israel vor allem seine große Bedeutung für den Vogelzug zwischen den Kontinenten Europa, Afrika und Asien aufweist. Und zwar in der Art wichtig ist wie keine andere Region der ganzen Welt. 500 Millionen Vögel überqueren das Land in jedem Frühjahr und in jedem Herbst aufs Neue. Was macht Israel so attraktiv für die Vögelwelt? Es ist von seiner geografischen Lage her Schnittstelle eben zwischen Asien, Afrika und Europa und weist sehr viele verschiedene Biotope, Lebensräume auf, die für verschiedene Vogelarten von Interesse sind. Das geht von Wüste über Buschlandschaft, Waldlandschaften bis hin zum Toten Meer, das unter 400 Meter über Meer liegt. Eine riesen biologische Vielfalt, Diversität, die es den Vögeln ermöglicht, dort Nahrung zu finden. Ja, es ist sogar so, dass für einige Vogelarten ist Israel und die Gegend nahe um Israel die sichere, entscheidend zum Überleben der gesamten Vogelart. Bei ihnen ziehen nämlich die gesamte oder allergrößte Teil ihres Weltbestandes über diese Region. Nun, wir sehen, dass diese Ausführungen aus wissenschaftlicher Sicht bereits zeigen, dass Jesus hier sehr wohl wissenschaftlich spricht. Ja, aber wie ist es nun mit dem Eichelheer und mit den Meisen? Schauen wir es genauer an. Hier ein Bild, wo der Eichelheer vorkommt. Sie sehen, er lebt nicht in Israel. Der Eichelheer hat andere Wohngebiete. Auch hier finden wir bestätigt, dass die Aussage Jesu wissenschaftlich durchwegs verhält. Ebenso ist es mit den anderen Vogelarten, die ich erwähnt habe. Mit der Haubenmeise, dem Tannenhäher, der Tannenmeise und der Sumpfmeise. Dieses Bild habe ich euch, glaube ich, so bin ich nur zu schnell durchgegangen oder euch vorenthalten. Ich habe diese vier Vögel einmal auch abgebildet. Nämlich sind alles Vögel, die auch Wintervorrat sammeln. Aber alle diese Vögel leben nicht in Israel. Ist hochinteressant. Wir sehen also, dass Jesus durchaus wissenschaftlich korrekt argumentiert, wenn er die Vögel in Israel den Menschen als Bild für die Sorglosigkeit vor Augen stellt. Es heißt weiter in unserem Text: Wie viel seid ihr mehr als die Vögel? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Mit der Antwort, wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, sagt Jesus ganz deutlich, du Mensch, du kannst dein Leben nicht verlängern. Wenn Gott den Schlusspunkt gesetzt hat, dann ist er um diese Zeit. Du kannst ihn nicht nach hinten verschieben. Was wir Menschen jedoch können, was wir auch aus der Bibel erfahren, 1. Korintherbrief zum Beispiel, dass wir unser Leben verkürzen können durch Sünde, durch falsche Lebensweise. Aber verlängern können wir es nicht. Das liegt allein in Gottes Hand. Jesus zeigt mit der Lebenslänge, welcher wir eben nichts hinzusetzen können, dass der Mensch keine weltliche Macht besitzt. Daher bringt das sich Sorgen nichts. Das sich Sorgen verfehlt das Ziel. Es schießt ganz sicher am Ziel vorbei, lässt uns das Ziel nicht erreichen. Trotzdem ist es nicht sinn- und zwecklos. Das ist nun ganz interessant. Trotzdem ist es nicht sinn- und zwecklos. Das sich Sorgen gibt uns Orientierung. Es lässt uns merken, dass wir gerade daran sind, auf einen falschen Weg einzubiegen. Es gibt uns Orientierung im Leben. Um etwas ändern zu können, müssen wir deshalb merken, feststellen, wie wir fühlen, was in unserem Innern vor sich geht. Das gibt uns Orientierung im Leben. Wir müssen uns eingestehen, wann wir uns sorgen. Wir müssen es feststellen, es merken. Was geht in mir vor? Ich muss merken, wenn Unruhe, Angst, Sorge mich ergreifen, in mir hochkommen. Das ist das Erste. Erkenne deine Gefühle, nehme sie wahr und nehme sie ernst. Es gibt verschiedene ungute Arten, wie ich auf Druck, Angst, Bedrängnis, auf das ich Sorgen reagieren kann. Das ist das Zweite, das wollen wir nun ein wenig genauer uns betrachten. Beobachte dich, wenn du Ängste, Sorgen, Druck verspürst, auf welche diese Weisen, die ich nun zeige, du reagierst. Wir sind im Charakter verschieden und neigen zu der einen oder anderen Art mehr oder weniger. Oft ist es ein Gemisch von verschiedenen Komponenten. Ich suche nicht Vertrauen, Gelöstheit in Gott, sondern lenke mich durch irgendwelche Tätigkeiten, durch belangloses Schwatzen, durch Witzelei, durch Angeberei ab. Ich suche Zerstreuung, ich suche Ablenkung. Zerstreuung ist nicht einfach schlecht. Wenn du merkst, dass du dich um deine Sorgen drehst im Kopf, dass es nicht aufhören will, dass dich die Gedanken des Sorgens nicht loslassen, dann kann die Zerstreuung, die Ablenkung durchaus eine kurzfristige Hilfe sein. Es gibt da sicher geeignetere Formen dieser Ablenkung, das heißt sinnvollere Möglichkeiten und sinnlosere Varianten. Einige sinnmachende seien hier erwähnt. Ich reinige mein Zimmer, mein Haus, meine Wohnung. Ich besuche jemanden und schwatze über andere Dinge. Ich mache Sport. Ich arbeite im Garten. Ich lese ein Buch. Ich bügle die Wäsche. Ich koche und so weiter. Ich lenke mich durchaus eher auf mit irgendwelchen Tätigkeiten ab. Nun, es darf einfach nicht dabei bleiben, nicht das Einzige sein. Ich muss dafür sorgen, dass ich zu Gott mit meinen Sorgen gehe und nicht nur mich zerstreue. Die Entlastung von meinem inneren Druck kann auch durch Lustbefriedigung geschehen. Nun, das ist oft eine ungute Lösung. Dies sind allgemeine Reaktionsformen, wie wir auf Ängste, auf Sorgen, auf Druck reagieren können. Öfter sind unsere Sorgen im Zusammenhang, im Kontakt mit Mitmenschen. Sie sind gekoppelt an das Zwischenmenschliche. Da neigen wir zu folgenden Dingen. Macht ausüben. Wir neigen unsere Position, zum Beispiel in der Geschäftswelt oder in der Gesellschaft, in der Familie, auszunutzen. Wir neigen dazu, das Machtgefälle auszunutzen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zwischen Chefin und Arbeitnehmer, zwischen Eltern und Kind, zwischen gebildet und weniger gebildet, zwischen erfahren und unerfahren. Wir legen das Mehr, das wir aufweisen, das Höhere, das wir aufweisen, machtvoll in die Diskussion ein und bestehen auf unser Recht. Macht ausüben durch eine ausgiebige Entgegnung und Rechtfertigung kann auch vorkommen. Dagegen argumentieren, manchmal reagieren wir auch so. Wir fangen einfach an, ohne groß danach nachzudenken, gegen etwas zu argumentieren. Wir wollen so unseren inneren Druck, unsere Sorge um etwas, unsere Angst, die in uns aufkommt, beiseite drängen. Man kann auch Macht auf Tiere ausüben, um sich abzureagieren. Das ist, weil wir ja die meisten keine Bauernhöfe mehr haben oder Haustiere, natürlich heute weniger der Fall, aber es ist durchaus möglich, sich hier seiner Gier Luft zu verschaffen. Ein weiteres großes Gebiet, das ist das Mitmenschen beschämen. Denn Mitmenschen beschämen bedeutet, dass man ihn mit seinen Worten und seinem Verhalten schlecht macht. Das Beschämen kann innerlich sich, indem der es macht, das Beschämen, kann es sich innerlich bis zu Rache entwickeln. Dass man eigentlich sich am anderen rächen will durch das Beschämen, indem man ihn schlecht macht. Mit diesen Reaktionen setzt man sich durch. Man ist aktiv, nimmt das Ruder in die Hand. Das Sorgen um weltliche Akzeptanz, um Etablierung, um seinen Platz in der Welt will man zementieren, tritt aktiv in Erscheinung. Dann gibt es noch die passive Art, mit welcher man das Ruder aus der Hand gibt, nicht mehr handeln will, nicht mehr handelt, sich ganz zurückzieht. Es ist die Selbstabwertung, man erklärt sich für unnütz. Vielleicht ist dies eine Form, die in der heutigen Zeit vermehrt vorkommt. Dies sind Reaktionen, welche aus Ängsten, Sorgen heraus entstehen können und wie Jesus uns deutlich sagt, dass sie uns nicht ans Ziel bringen. Indem wir uns den Gefühlen in uns und den Reaktionen auf unsere Gefühle bewusst werden, machen wir einen ersten Schritt zur Veränderung. Danach sollen wir bewusst dazu unser Nein bekunden und Jesus darum bitten, dass er uns vergibt und in uns eine Veränderung bewirkt. Wir gehen nun aktiv daran, das Vertrauen zu Gott zu suchen. Und auch hierin können wir Gott um seine Veränderung, um seine Hilfe bitten, können es zum Gebet machen. Wir wollen Gott glauben, dass es so ist, wie er es uns sagt. Wie es in Lukas 12, Vers 24 heißt, wie viel seid ihr mehr als die Vögel? Und im Paralleltext Matthäus 6, Vers 26, seid ihr nicht viel wertvoller als sie, die Vögel? Tun wir etwas nicht mehr, das uns Sorgen, sollen wir etwas nicht mehr tun, dann gilt es, etwas anderes zu pflegen, nämlich das Vertrauen. Und es entstehen aus dem Vertrauen zu Gott auch neue Handlungsweisen, neue Wege, welche wir beschreiten können. Es gibt Kraft und Zeit für etwas anderes. So heißt es auch weiter unter im Text in Lukas 12, Vers 29 bis 32. Und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und seid nicht in Unruhe, denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Trachtet jedoch nach seinem Reich. Das ist die Alternative. Trachtet jedoch nach seinem Reich, und dies wird euch hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Im Paralleltext Matthäus 6, Vers 33 heißt es so: Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Auch da können wir von den Vögeln lernen. Und so nähern wir uns dem Schluss der heutigen Ausführungen. Der große Vorsitzende der Herrscher in China, Mao Zedong, ordnete um 1956 an, dass man alle Spatzen in China ausrotten soll. Denn wie wir gehört haben, die Spatzen, Feld- und Haussperlinge fressen vor allem Getreide, Reis in China. Jeder Haussperling sollte zum Wohle der Landwirtschaft getötet werden. Dies, so dachte er, Mao Zedong, würde den Ertrag erheblich steigern, fressen doch die Spatzen einen nicht geringen Anteil des Getreides weg. Maos Argument überzeugte das Volk. 2 Milliarden Spatzen wurden getötet. Auf historischen Fotos posieren Bauern neben Haufen toter Spatzen. Doch der Erfolg blieb aus. Im Gegenteil hatte die Aktion verheerende Auswirkungen. Unmittelbar nach der fast vollständigen Ausrottung der Spatzen wurde das Land von einer gewaltigen Insektenplage heimgesucht, die letztlich sogar 30 Millionen Menschen das Leben kostete. Während der Brutzeit frisst der Vogel, die Vögel, viele, der Spatz natürlich auch, viele Insekten und füttert später seine Jungen fast ausschließlich mit Raupen, welche ja oft zu Schädlingen werden. Und wir brauchen gar nicht nach China zu schauen, auch hier bei uns in Europa herrschte dasselbe Lied im 20. Jahrhundert. Man hatte in den 50er Jahren den Spatz als Schädling gejagt und Prämien ausgesetzt. Heute sind sie geschützt. Die Vögel sind damit beschäftigt, ausgleichend, korrigierend, für die Natur wohlwollend, nützlich tätig zu sein. Sie halten die Schädlinge durch ihren Fraß in Schach und helfen teilweise, Samen zu verbreiten. Ja, einzelne Vogelarten sind sogar die alleinigen Bestäuber von bestimmten Pflanzenarten. Die Vögel beschäftigen sich mit sinnvollen, ausgleichenden Aufgaben. Und somit komme ich zum Schluss. So können auch wir, wie die Vögel, Gott vertrauen und sinnvoll tätig sein. Kombinieren wir diese Dinge. Erstens, erkenne deine Gefühle. Merke, wann du dich sorgst, ängstigst, stelle fest. Und zweitens, stelle fest, wie du auf diesen Druck reagierst. Und setze dem Sorgen drittens ein Nein. Und vertraue und betätige dich mit sinnvollen Aufgaben. Amen. Wir beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für das Wort, dass du uns an die Vögel erinnerst und dass wir jetzt an diese Dinge denken können, wenn wir Vögel sehen. Wie wunderbar du es mit uns meinst und uns versorgst, dass wir uns ganz auf dich konzentrieren können, auf das Vertrauen auf dich und das, was du in deinem Wort gut nennst. Ich möchte dich bitten, dass du uns deine Gnade schenkst und dass du uns Gelingen im Alltag darin schenkst. Amen.